Ruhig, Brauner. Hier kommt er. Der literarische Salon. Karin Müller und Christian Raabe unterhalten sich über das Leben, das literarische Universum und den ganzen Rest.
Howdy ho, ihr Lieben. Es ist mal wieder fantastischer Montag. Nein, ist es nicht. Ich bin wieder vollkommen aus dem Konzept, weil ich Dinge und Sachen gemacht habe bis eben. Und naja, gut, die Witze reden wir nicht mehr drüber. Also, es ist natürlich Saloon-Dienstag, wenn ihr das hören könnt. Und zwar egal, an welchem Tag ihr das hört, weil wir haben das einfach mal so festgelegt. Der literarische Saloon hat mal wieder seine Schwingtüren geöffnet. Hier in Berlin am Start ist Christian Raabe und Karin Müller haben wir eben ja auch schon lachen gehört, oder?
Karin Müller hat nur geschnaubt, aber auch herzliche Grüße von mir zur Episode 76.
In der Tat, 76. Ja. Der gute Weg zur 100 ist ja nun wirklich langsam beschritten. Kriegen wir das eigentlich? Hast du das mal nie? Das kriegen wir in diesem Jahr noch nicht wieder, noch nicht fertig, die 100, oder?
Naja, nee, gut. Das wird irgendwie so im nächsten Frühjahr sein.
Ja. Haben wir mal wieder einen Grund, um irgendwas Besonderes rauszuhauen? Wir wissen noch nicht. Schauen wir mal.
Aber ich glaube, wir sind jetzt mal so langsam wieder auf 4 Jahre oder sowas. Auf 3 Jahre, auf Jubiläum, auf Geburtstag.
Ach, das auch noch? Müssen wir da wieder irgendwas Spezielles machen?
Nein, das machen wir nicht. Irgendwann wird es ja auch langweilig.
Genau, wir machen das ja sowieso immer nur so, wie wir das wollen. Dementsprechend, Leute, müsst ihr leider damit leben, gibt nichts. Aber Karin, ganz zu Anfang wollte ich dich um Verständnis dafür bitten, dass ich heute mit blanker Brust dir gegenüber sitze sozusagen. Sonst würdest du mich wahrscheinlich während der Aufnahme zerfließen hören. Das ist, ich muss ja hier unterm Dach sitzen, weil hier nun mal mein Zeug aufgebaut ist. Ist so.
Ja, wir haben ja glücklicherweise oder schade, je nachdem, wie man es jetzt sagen möchte, nur reine Audio-Verbindung und kein
okay.
Video insofern.
Dann hätte ich mich in ein T-Shirt gezwängt.
Ja, das hättest du nicht tun müssen. Also
wir machen zwar ein Comedy-Format, aber so komisch soll es dann doch nicht werden.
Ja, ich habe natürlich wieder feuchte Ohren, weil ich dieses Plastik-Kopfhörerchen
Ohrenschweiß, ja, egal.
Es ist egal. Solange der Pegel noch im erträglichen Maße ist, sollte das kein Problem werden.
Solange es noch nicht rauscht oder gluckert im Mikrofon oder hörbar tropft, ist noch alles in Ordnung. Ihr Lieben, wir haben natürlich mal wieder noch nicht gesagt, worum es geht. Und ihr müsst jetzt ganz stark sein, weil
Spoiler-Alarm. Weiterhören auf eigene Verantwortung.
Wir sind wieder am Plotten. Und wir haben euch ja, mehr oder weniger zugesichert, dass wir eben nicht nur so vor uns hin plotten werden, sondern wir werden auch tatsächlich mal etwas schreiben. Und exakt dieses haben wir getan. Man soll es ja kaum für möglich halten. Aber wir haben uns jetzt die Tage dann wirklich mal am Riemen gerissen und hingesetzt und jeder hat etwas zu Papier gebracht, ob das jetzt quasi 2 Szenen eines Kapitels sind oder tatsächlich 2 verschiedene Kapitel. Schauen wir mal. Ich kenne ja deinen Text nicht, liebe Karin, und du sagtest, du hast meinen auch nur grob überflogen.
Ja, nachdem du mir jetzt wirklich 2 Tage lang echt wirklich Schmerzen bereitet hast. Ich saß hier an meinem Computer und habe fleißig gearbeitet an einem anderen Projekt und habe da reingehackt und ständig poppt hier irgendwie so ein Fenster auf. Christian Raabe hat das Dokument Dingenskirchen, ich werde jetzt den Titel nicht nennen, bearbeitet. Hat 20 neue Dateien bearbeitet. Sag ich, wieso 20? Wieso 20? Was macht der Mann? Und dann irgendwie so alle fünf Minuten gefühlt. Oh,
ich kann dafür nichts, das macht alles Papyrus von selbst. Ja, ich musste das Ding tatsächlich in ein Projekt umwandeln oder vielmehr, auch das macht Papyrus ja automatisch, weil mir war aufgefallen, irgendwann werden wir mal, möglicherweise heute, uns ja mal ein bisschen übers Personal unterhalten müssen. Eben nicht nur den reinen Plot, was soll passieren, sondern eben auch, wer handelt denn da eigentlich? Haben wir zwar ja schon so ein bisschen, aber das sollte man auch mal in eine feste Form gießen. Ich begann auch mal so ein bisschen zu, recherchieren, wie man das jetzt nennen könnte, weil ich eben so ein bisschen Gefühl dafür kriegen wollte, wie zum Beispiel denn so eine typisch englische Cottage-Küche aussieht. So. Und dann dachte ich mir, jetzt hast du ein schönes Bild, aber das willst du ja jetzt auch irgendwo speichern. Und dann stellte ich fest, das kann ich nur dann speichern, wenn ich aus unserem reinen Papyrus-Dokument ein Papyrus-Projekt mache. Und exakt das sind dann eben auch diese Sachen, da werden ja dann plötzlich Ordner und sonst wie was angelegt. Und ich dachte mir noch, Karin wird jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr drauf zugreifen können, weil der Link sich ja geändert hat. Aber es scheint trotzdem zu gehen.
Ich konnte darauf zugreifen. Ich habe mir auch nicht angeguckt, was du so da getrieben hast in dem Projekt. Ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt jetzt irgendwie hier noch eine Projektansicht habe. Muss ich mal gucken. Ich war dann, da stehen plötzlich Recherche, Datenbank, Figuren, Pictures.
Genau, richtig,
mein Gott, ja.
Genau.
Also da habe ich überall nicht reingeschaut. Nee, das mache ich irgendwann mal bei Gelegenheit. Aber trotzdem, es hat mich echt unter Druck gesetzt, muss ich sagen. Diese Ständige. Und wo ich mir dachte, wieso, der ist jetzt schon so fleißig. Aber ich habe, was ich gestern gemacht habe, ich habe mir unsere Podcast-Folge, die letzte, wo wir geplottet haben, nochmal angehört, weil ich mich da auch schon nicht mehr dran erinnern konnte, was wir da überhaupt so
geredet haben. Keine schlechte Idee.
Das habe ich mir angehört und dann habe ich aber heute auch geschrieben und ich war ziemlich genau 57 Minuten vor Aufnahmebeginn damit fertig. Also es ist wirklich ganz
frisch.
Mehr muss nicht, aber ich habe also auch was zu liefern.
Ja. Sehr cool. Also ich muss auch sagen, dass ich in den letzten Tagen obwohl ich da überhaupt nicht in der Lage war, irgendwas zu schreiben, weil ich gerade eben alle möglichen Sachen hin und her und so für was anderes machen musste, ständig ist mir quasi dieser Einstieg in das Kapitel im Kopf rumgeschwirrt und das nervt ja, du weißt ja selber, denke ich mal, wie das nervt, wenn man eigentlich weiß, man muss es doch nur noch schreiben, aber man kommt nicht dazu. Und das hat mich mindestens so sehr unter Druck gesetzt, wenn auch vielleicht nicht so permanent aufpingend, aber es war auch so, dass ich das endlich mal schreiben wollte. Und ich hatte auch richtig Spaß dabei, kann ich nicht anders sagen.
Ich hatte auch Spaß dabei. Bei mir war es anders. Ich habe leider dieses nagende Gefühl nicht gehabt, dass ich irgendwie schon eine brillante Idee gehabt hätte, die ich unbedingt zu Papier hätte bringen wollen.
Ich sage jetzt mal, ob deswegen, das so brillant ist, was ich da zu Papier gebracht habe.
Das werden wir dann gleich mal hören. Also ich habe es tatsächlich nur grob überflogen, weil ich einfach mir dachte, okay, es macht ja Sinn, jetzt hast du schon geschrieben, ich weiß, dass du es geschrieben hast, ich hatte noch nichts geschrieben, dann macht es ja irgendwie Sinn, wenn meine Szene irgendwie in einem, sag ich mal, sinnvollen Kontext zu deiner steht.
Das verstehe ich durchaus. Ich dachte mir auch so, sag ich Karin jetzt noch irgendwie quasi, wie da so der Einstieg wäre, aber ich will dir ja auch nicht allzu viel vorgeben, denn es ist ja schließlich ein Gemeinschaftsprojekt und dann dachte ich mir, das kriegen wir schön hin, du bist ja auch ein absoluter Profi und dementsprechend passt das auf jeden Fall.
Ja, ich würde jetzt mal sagen, bevor wir jetzt hier noch lange rumreden, lesen wir doch jetzt einfach mal, was wir geschrieben haben. Also ich würde sagen, du liest deine Szene, ich lese meine Szene.
So können wir das machen. Vorab, in dem Moment, wo sich das ja dann so umänderte in Dings, fiel mir auch auf, dass ich in den Dokumenten Eigenschaften noch nichts zu dem Titel und sowas jetzt fertig und Untertitel festgelegt hat. Und ich habe es jetzt einfach mal Apple Tree Murders genannt. Jonah Gold ermittelt. Ich fand es gar nicht so schlecht, weil Ehrlich gesagt hoffe ich ja, dass das so geil wird, dass wir Bock haben, da noch mehr zu machen. Und da musste ich dann so an die Midsommar Murders denken und dachte mir, ja, kann man machen.
Mhm. Okay. Ja, fand ich auch sehr gelungen. Also Apple Tree Murders, wundervoll, großartig. Ja,
richtig, wisst ihr Bescheid, Leute. Wenn er zukünftig, also dann irgendwann so in den nächsten Jahren nach Apfelbäumen googelt, dann seid ihr immer bei uns am Start wahrscheinlich. So.
Absolut.
In diesem Sinne fange ich mal an.
Ja.
Ich nenne es jetzt einfach mal Kapitel 1.
Ja. Bietet sich an.
Du liebe Güte, das war unerwartet. Erst dieser Schmerz und dann dieses Nichts. Granny Smith erhob sich langsam vom Boden ihrer Küche und schaute sich um. Es war immer noch alles da, wo es sein sollte. Die Kupferpfanne ruhte mit einer ordentlichen Portion Butter ausgekleidet auf dem Arbeitstisch. Die Rührschüssel wartete direkt daneben und war bereits richtig temperiert. Rundherum standen die Ingredienzen für die Mischung, die sie heute machen wollte, in kleinen tönernen Schälchen bereit. Und aus dem Topf auf dem Herd begannen sie schon die ersten Aromen von Schokolade und Vanille rundherum auszubreiten. Was nicht zu sehen war, war ein Grund dafür, dass sie die Vorbereitung für ihre heutige Kreation unterbrochen hatte, um zu Boden zu fallen. Und was zum Himmels Willen ist das für ein Geruch? Granny kannte sämtliche Gerüche, die es in ihrer Zuckerküche zu riechen gab. Immerhin werkelte sie dort täglich, seit sie die kleine Fudge-Manufaktur vor einer noch nicht näher bezeichneten Anzahl von Jahren von ihrer Mutter übernommen hatte. Das müssen wir uns noch überlegen. Und dieser Geruch gehörte auf keinen Fall hierher. Das Aroma ist geradezu metallisch. Aber Pfanne und Topf können es nicht sein, die sind ja aus Kupfer. Und das hier ist eher... Oh. Während sie dem unerwünschten Geruch nachgespürt hatte, war ihr Blick suchend umhergeschweift und an einer Gestalt angekommen, die immer noch dort auf dem Boden lag, wo sie eben aufgestanden war. Einer Gestalt, die mit dem gleichen geblümten Kleid und der weißen Schürze bekleidet war, die auch sie heute Morgen angezogen hatte. Das Einzige, das diese Gestalt definitiv von ihr selbst unterschied, war der große Fleck anscheinend bereits getrockneten Blutes, der das silbrige Grau ihrer Haare am Hinterkopf verunzierte. Bei meiner Seele bin ich das? Granny beugte sich zu der still daliegenden hinunter und fragte sich dabei, warum sie keinerlei Angst verspürte, ja nicht einmal den Wunsch, diesen Ort zu verlassen. Was sollte es auch nützen, wegzulaufen? Brachte sie sich schließlich zur Raison, wenn ich mich von außen sehen kann, ohne dafür mit den Pilzen aus Mutters Vorrat eine Astralprojektion zu benutzen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich nicht mehr unter den Lebenden weile, doch recht groß. Aber eigentlich war das nur die halbe Wahrheit. Tief in sich hoffte Granny, dass diese Person dort nicht sie wäre, auch wenn dies noch so abwegig erschien. Denn diese Person lag mit dem Gesicht auf dem Boden, also war es nicht möglich, es zweifelsfrei festzustellen. Genug, um sich die Hoffnung hinzugeben. Dann aber gab sie sich einen Ruck und fasste die Person an der Schulter, um sie herumzudrehen. Als ihre Hand aber durch die Gestalt hindurchfuhr, wie durch ihren besten Fudge im Softballstadium, gab sie ein entmutigtes Seufzen von sich. Das hieß, sie hätte es von sich gegeben, wenn sie noch einen Körper gehabt hätte. »Ein echter Geist heult nicht«, erinnerte sie sich an eine Redensart ihrer Mutter. »Jetzt weiß ich auch, wie sie das gemeint hat. Ohne Stimmbänder auch kein Heulen.« Sie ließ sich vollends zu Boden sinken und starrte mutlos auf das schwarz-weiße Karomuster der Fliesen. Da bemerkte sie etwas, das vorher durch ein Stück Sideboard ihrem Blick entzogen gewesen war. Ein Stück vom Kopf der nur allzu bekannten Gestalt lag die schwere, gusseiserne Pfanne, die ihre Mutter früher immer verwendet hatte. Was hat die denn dort zu suchen? Die habe ich doch schon seit Ewigkeiten nur noch zur Dekoration auf dem Tischchen zu stehen, weil die Kupferpfanne einen viel besseren Geschmack ergibt. Das schwere Ding hat ja sogar die Aufhängung überfordert, die Onkel Harvey hier an der... Sie stutzte, denn ihr Blick, den sie beim Nachdenken unwillkürlich auf den Gegenstand ihrer Gedanken gerichtet hatte, ging ins Leere. Die von der Tür in den Flur quer über das einen großen Teil der Wand einnehmende Sideboard gespannte Kette, an der früher einmal kleinere Töpfe und Pfannen gehangen hatten, war nicht mehr da. Granny streckte sich ein wenig, um vollends um die Ecke des Boards zu schauen. »Hab ich dich!« Sie erhob sich wieder und konnte nun zweifelsfrei erkennen, dass die Kette sehr wohl noch vorhanden war. Allerdings hing sie nur noch an einer Seite befestigt, zum Teil auf dem Board und zum Teil baumelte sie an dessen Stirnseite hinunter. Aber das macht keinen Sinn. Wieso sollte diese Kette nach all den Jahren plötzlich aus der Wand reißen? Es hätte ja noch nicht einmal etwas draufgehangen, nachdem ich bemerkt hatte, dass sich die Verankerung zu lockern begann. Ich wollte nicht Gefahr laufen. Granny stockte. So wie sie nun mitten in dem leblosen Körper stand, bot sich ein Bild, das auf fürchterliche Weise einen Sinn machte. Die schwere Pfanne. Die herausgerissene Kette. Eine Person, die darunter auf dem Boden lag, mit einer vermutlich tödlichen Wunde am Hinterkopf. »Man hat mich ermordet!« In diesem Augenblick hörte sie ein Geräusch und fuhr herum. Doch gleich darauf entspannte sie sich wieder, als sie das leise Kratzen erkannte. »Alastair, mein Schatz!« Durch die Glaseinsätze der Tür zur Veranda waren der Kopf und eine Pfote eines Katers erkennbar. Er war groß für eine Katze und sein langes Fell von einem dermaßen tiefen Schwarz, dass es jeden, der ihn zum ersten Mal begegnete, unwillkürlich fröstelte. Auch schienen seine bernsteinfarbenen Augen manchmal geradezu von innen zu leuchten. Mit ihnen blickte er unverwandt auf den Körper und den Geist in der Nische neben dem Sideboard, während seine Pfote ohne Unterlass über die Glasscheibe strich und dabei ein leicht quietschendes Kratzen verursachte. Ohne weiter nachzudenken, ging Granny auf die Tür zu, um ihren Kater einzulassen. Weit kam sie jedoch nicht. Noch bevor sie auch nur an dem Tisch mit vier Stühlen angekommen war, die mitten in der Küche standen, wurde sie aufgehalten. So sehr sie sich auch mühte, sie kam kein Stück näher an den Punkt heran, wo Alastair saß und weiter die Pfote über die Scheibe kratzen ließ. Verwirrt blickte sie an sich hinunter und stellte fest, dass ihr linker großer Zeh sich nicht vom Zeh des Körpers lösen wollte, der still in der Nische liegen blieb. »Damit ist es amtlich. Mein Körper muss tot sein, sonst würde er sich aufrappeln und die Tür öffnen. Dieses Geräusch ist nicht zum Aushalten. Ich muss etwas tun.« Granny ließ sich neben den Füßen ihres Leichnams auf dem Boden nieder und versuchte mit sich steigernder Vehemenz ihren astralen Zeh davon zu lösen. Sie zog und rüttelte, doch nichts vermochte etwas zu bewirken. Immer wieder schoss ihr Blick zur Verandatür, an der Alastair stoisch sein Kratzwerk vollbrachte. Plötzlich jedoch verharrte er mit erhobener Pfote und blickte mit schräggelegtem Kopf nicht mehr auf die Gestalt am Boden, sondern direkt in Grannys Augen. »Kannst du mich etwas sehen, mein Schatz?« Sie ließ vom offensichtlich sinnlosen Vorhaben ihren Zeh betreffend ab und konzentrierte sich mit aller Kraft auf den Kater, dessen Augen immer heller zu leuchten begann. »Ich bin hier, Alastair. Kannst du...« In diesem Moment wandte der Kater sich abrupt von Granny ab, um sich das Fell an seiner Pfote zu putzen. Dann drehte er sich weg von der Tür, wischte dabei mit seinem buschigen Schweif über die Glaseinsätze und stolzierte zurück in den Garten. Ein weiteres Mal entmutigt ließ Granny sich nach hinten sinken, bis sie den sanften Widerstand des Sideboards im Rücken spürte. »Was nun?« dachte sie, lehnte auch ihren Kopf an und stutzte erneut. Oberhalb der Leibung der angelehnten Tür zum Flur glomm etwas an der Wand. Neu erwachendem Elan erhob sie sich ein weiteres Mal, um dieses Etwas näher in Augenschein zu nehmen. Die Verbindung zu ihrer sterblichen Hülle ließ es zwar nicht zu, dass Granny dicht herankam, doch auch von ihrer Position aus konnte sie klar erkennen, dass es die Form einer Hand hatte, wobei sich die vier Finger oberhalb der Tür befanden und der Daumen um die Ecke herumragte, die zur Nische gehörte. Während sie voller Faszination ihren Fund betrachtete, konnte sie feststellen, dass das Glimmen langsam die Farbe änderte, von Orange über Rot zu Violett und dabei mehr und mehr verblasste. »Das ist ja fast so wie bei dem Handwerker, der letztens mit diesem Thermoskop gemessen hat, wo er die Fenster abdichten muss. Kann mein Astralleib womöglich Temperaturen erkennen? Davon hat Mutter ja nie etwas erzählt.« Granny drehte sich wieder zurück zu ihrem irdischen Leib und erschauerte. Auch am Griff der Pfanne war ein leichtes Glimmen erkennbar, ebenso am Ende der Kette, die über die Kante des Sideboards hing. Doch da drängten sich zwei weitere Sinneseindrücke in den Vordergrund und ließen sie ihren Fund vorübergehend vergessen. Vom Herd her drängte sich ihr der beißende Geruch auf, den verkohlende Sahne produziert, und durch den Flur war die Klingel zu hören, die das Eintreffen eines Kunden in ihrem Geschäft signalisierte. Fertig.
Sehr schön, sehr schön. Ich habe, bevor ich jetzt lese, meine Szene lese, habe ich ein paar Fragen. Also ich bin total begeistert, grundlegend.
Das freut mich.
Die Granny, also ich meine, erstens mal diese Verbindung Astral-C und echter C, das könnte wahrscheinlich dann noch wichtig werden, weil das fand ich ja total spannend, dass sie da irgendwie.
Also das ist tatsächlich auch etwas, worüber ich gerne, wenn du auch gelesen hast, jetzt nochmal weiter sprechen möchte. Ich habe mir in den letzten Tagen mal so ein paar Notizen dazu gemacht und habe es Geisterkonventionen genannt, weil ich schon ganz gerne, also sagen wir mal, dir meine Ideen zum Geisterleben mal präsentieren möchte und eben von dir vielleicht auch das Yo oder No, beziehungsweise was könnte man denn sonst noch alles machen, dazu hören. Also insofern, fand ich spontan auch cool. Ich habe zwar auch schon eine Idee, wie es jetzt damit dann weitergeht, aber schauen wir mal.
Ja, sehr gut. Und da sie ja zwar ihre sterbliche Hülle nicht anfassen kann, fand ich es dann irritierend, dass sie aber trotzdem das Sideboard spürt. Also eigentlich.
Ja, nee, also genau auch das würde ich dir später gerne. Okay, also ich meine, wir können auch jetzt drüber sprechen.
Nein,
rede ich wieder bis zum Ende der Folge.
Ja, das wollen wir nicht. Das kann keiner wollen. Du hast also übrigens wieder so schön gelesen. Ich fürchte, ich werde da jetzt dagegen wieder total abkacken, weil ich ja nicht so die gute Leserin bin. Mach und vor allen Dingen nicht geübt habe, weil ich ja eben bis vor kurzem erst noch geschrieben habe. Ja. Also außerdem habe ich eine andere Perspektive gewählt. Da sollten wir dann auch drüber reden, ob das geht, weil ich habe meine Jonah in der Ich-Perspektive
sehr
geschrieben.
Sehr cool. Finde ich sowieso schön, wenn das unterschiedliche Perspektiven sind. Haken dran.
Okay, gut. Also, Kapitel 2. Wir müssen, also ich bin übrigens ja dafür, dass wir den Kapitel auch Kapitelnamen geben, weil du bist ja auch ein Kapitelnamen-Fan.
Ich bin auch ein Kapitelnamen-Fan, ja.
Ja, ich auch. Also das machen wir dann. Aber gut, da eine weitere Notiz, die wir uns merken können.
Mir fällt gerade ein Wort ein. Schockschwere Not.
Schockschwere Not.
Ich pack's erstmal drauf. Ja.
Genau, pack's mal drauf.
Genau. Dann kannst du. Was mache ich denn hier jetzt? Warte mal.
Kapitel 2, das noch keinen vernünftigen Namen hat. Memo an mich selbst. Hör nicht auf deine bescheuerten Ideen, diktierte ich ins Notizbuch in meinem Smartphone. Nicht, dass es viel bringen würde, denn meist kam ich gar nicht dazu, mir meine privaten Gedankenstützen anzuhören, geschweige denn meine Geistesblitze auch zu befolgen. Und du hörst auf der Stelle auf, mich so frech anzugrinsen. Du bist schuld, dass ich mich noch einmal umziehen muss und... Ich seufzte und sparte mir die restliche Tirade, denn noch sinnloser, als mit meiner elektronischen Gedächtnisstütze zu kommunizieren, waren Gespräche mit Freddy. Der saß mit schiefgelegtem Kopf und einem kackdreisten Funkeln in den dunklen Augen vor mir und plottete zweifellos den nächsten Sabotageakt. Vor 2 Jahren war es mir wie ein brillanter Einfall erschienen, ihn in mein Leben zu holen. Ich hatte es so satt, meine wertvolle Lebenszeit mit mittelalten Recyclingmännern zu verbringen, die entweder unter ihren Altlasten oder wegen ihrem ungesunden Lebenswandel ächzten und mir unterm Strich mehr Probleme bereiteten als Erfüllung. Freddy dagegen versprach mir von Tag 1 an Treue bis in den Tod und schwor, mir niemals wieder von der Seite zu weichen. Und ja, verblendet wie ich in diesem Moment war, klang das toll. Immer einen warmen Körper neben sich zu haben, an dem man sich in kalten, einsamen Winternächten kuscheln konnte, klang Mitte Dezember und mit Weihnachten vor der Brust verdammt verführerisch. Wie sehr man sich doch irren konnte. Wobei, das mit der Treue und der ständigen Nähe stimmte. Allerdings hatte mich niemand vor den infernalischen Fürzen und dem Mundgeruch gewarnt. Dass ich eben tatsächlich wirklich nie mehr alleine war. Selbst auf dem Klo nur ganz selten. Mir entfuhr ein wehklagendes Geräusch, das Freddy jedoch missinterpretierte und begeistert mit der Rute auf den Dielenboden klopfte, sodass ich die Vibration an meinen bestrumpften Füßen spürte. Wenn du es jetzt auch noch schaffst, ein Erdbeben zu erzeugen, dann hast du den Eignungstest als zum Höllenhund endgültig geschafft.
Das ist geil.
Er stieß einen begeisterten Beller aus. Offenbar schien ihm diese Jobaussicht sehr zu gefallen, auch wenn sie nicht in der Rassebeschreibung genannt wurde. Temperamentvoll, fröhlich, eigensinnig und einfallsreich. Das hatte so schlecht nicht geklungen. Inzwischen war ich besser informiert und war intensiv in der Materie Erdelterrier eingearbeitet. Bei meinen Recherchen hatte ich unter anderem erfahren, dass historische Verwandte von meinem Freddy im Ersten und Zweiten Weltkrieg als Melde- und Sanitätshunde gedient hatten, was mir bei meinem Sofa-Casanova allerdings reichlich abwegig erschien. Freddy hieß ursprünglich übrigens auch nicht Freddy, sondern Theodore of Glenrose Marvel. Wow. Theo hätte ich ihn auch genannt. Ja. Doch bereits in seiner ersten Nacht bei mir durfte ich eine weitere Eigenheit von ihm kennenlernen. Gruseliges und vor allem lautstarkes Jodelgeheul im Schlaf. Als ich mich vom ersten Schock erholt hatte, erinnerte mich diese Traumballade an einige Takte aus Queens Bohemian Rhapsody und aus Theo wurde Freddy.
Geil!
Ich zog mir gerade einen frischen, nicht mit schlammigen Pfotenabdrücken verunzierten Pullover über den Kopf, als mein Handy klingelte und ich auf dem Display die Nummer meines Chefredakteurs Sam Shepard erspähte. »Was gibt's, Sam?«, fragte ich betont munter und wappnete mich innerlich gegen die absurden Ad-Hoc-Aufträge, die er mir so gerne übertrug. Angeblich, weil ich hier in Foy alle und jeden kannte und auch Grabsteine zum Plaudern brachte, wie er es so gerne ausdrückte. »Kann ich dich um einen Spezialauftrag bitten?«, fragte er, und prompt sträubten sich mir alle Haare. Brummte ich. Ich wollte erst mal hören, worum es ging, ehe ich mich zu einer Aussage hinreißen ließ. »Jenny hat heute Geburtstag und ich dachte, wir schenken ihr alle einen Geschenkkorb von Granny Smith mit allen Sorten drin.« »Du hast vergessen, deiner Sekretärin einen Blumenstrauß zum Geburtstag zu besorgen und ich muss es jetzt wieder gut machen«, übersetzte ich. Okay. Er grunzte. »Wie lange arbeitet sie schon für dich? 20 Jahre oder 25?« 30, gab er zähneknirschend zu. »Und hör auf, mir ein schlechtes Gewissen zu machen. Das habe ich von ganz allein. Also was ist? Kannst du mir bitte aus der Patsche helfen?« »Na schön«, sagte ich gnädig, fügte aber rasch hinzu. »Aber dann habe ich auch was bei dir gut. Du darfst Freddy jeden Tag mit in die Redaktion bringen«, erinnert er mich milde. Und mehr musste er tatsächlich nicht sagen, denn den rassetypischen Einfallsreichtum legte mein vierbeiniger Unhold auch am Arbeitsplatz gerne an den Tag. »Ich kümmere mich um das Paket für Jennifer«, versprach ich daher rasch und beendete das Telefonat. 20 Minuten später waren wir unterwegs und liefen an diesem nassgrauen Morgen durch meine Heimatstadt. Freddy benahm sich nach seiner Schlammpfützenorgie von vorhin mustergültig und marschierte mit hocherhobenem Schwanz und tiefer Nase neben mir her, ausnahmsweise ohne an der Leine zu zerren. So hatte ich ein wenig Muße, meinen Gedanken nachzuhängen und alle paar Meter Nachbarn und Bekannte zu grüßen. Sam hatte schon irgendwie recht. Ich kannte hier tatsächlich Gott und die Welt. Und alle kannten mich, was mir oft genug einen echten Vorteil gegenüber meinen jüngeren Kolleginnen und Kollegen verschaffte, die noch nicht so lange hier lebten. Mir erzählten die Leute praktisch alles. Nicht, dass in Foy besonders aufregende Dinge geschahen, wenn man von der Diebstahlserie bei zwei örtlichen Kaninchenzüchtern mal absah, wobei ich da eindeutig eher die Füchse im Verdacht hatte, die sich beim Gute-Nacht-Sagen am einen oder anderen Häschen vergriffen. Doch die Hoppelheger waren sich sicher, dass ein lokaler Konkurrent gezielt an ihren besonders vielversprechenden Rammlern, vergreifen musste und schworen Rache. Glücklicherweise gehörte diese brandheiße Geschichte nicht in mein Ressort, denn mein vierbeiniger Assistent würde das Problem auf ganz eigene Art lösen oder verschärfen. Ich bog um die nächste Ecke und sah schon von Weitem das Ladenschild von Granny Smith fabelhaften Fatschladen. Vielleicht konnte ich mir, während mir Granny einen üppigen Fresskopf für Jennifer zusammenstellte, eine heiße Schokolade gönnen. Das würde mir den Tag wirklich versüßen. Ich fasste Freddys Leine kürzer und drückte mit der anderen Hand voller Vorfreude auf die kommenden Genüsse die Tür zum Laden auf. »Boah, was ist das?«, entfuhr es mir angewidert. Denn statt des vertrauten, betörenden Aromas schlug mir ein beißender Geruch entgegen, der mich an übergekochte Milch erinnerte. Freddy versteifte sich merklich neben mir und stieß ein leises Knurren aus. Auch er schnupperte. Dann sank sein Schwanz erst auf Halbmast und verschwand schließlich sogar zwischen den Beinen. Hier war irgendwas ganz und gar nicht in Ordnung. »Granny?«, rief ich unsicher. »Granny Smith? Ist alles in Ordnung?« Es kam keine Antwort. Freddy japste auf und aus den Augenwinkeln sah ich einen dunklen Schatten vor der Ladentür vorbeihuschen. »Granny?«, fragte ich erneut und ging dann um den Tresen herum. Hinter dem von einem dicken Samtvorhang verborgenen Durchgang gab es einen Flur, der zur Küche führte, wie ich seit einem Interview mit unserer Fatschkönigin wusste. Langsam näherte ich mich. Der Gestank nach verbranntem Karamell und übergekochter Milch wurde immer intensiver und mischte sich mit etwas anderem. Ich schluckte. Diesen Geruch hatte ich schon einmal in der Nase gehabt. Noch ehe ich in die Küche blicken konnte, hatte ich schon mein Handy in der Hand, um den Notarzt zu rufen. Doch nach drei weiteren Schritten war klar, dass ich zu spät gekommen war. Fertig.
Ja, läuft bei uns. Sehr cool. Also, jetzt habe ich erst recht Bock da drauf. Du hast exakt, sagen wir mal, das so aufgenommen, wie ich mir eine Fortsetzung dieser Sache gewünscht hätte. Und hast eine sehr schöne Persönlichkeit damit reingebracht. Finde ich sehr, sehr cool.
Ja. Ja, ich hatte dann auch viel Freude. Ich hatte ja wirklich überhaupt keine Ahnung, aber dann fand ich irgendwie diese Gerüche, diese verkohlte Sahne, die du da beschrieben hast. Und dann dachte ich mir, ich habe mir dann halt auch überlegt, wie ich die Jonah jetzt in den Laden kriege. Ja, es muss ja irgendwie einen Grund haben,
warum
er da reinkommt. Und naja.
Also ich hatte tatsächlich gehofft, dass es Jonah ist, die da direkt eben reinkommt. Aber es hätte natürlich auch genauso gut irgendwer anders sein können. Und du hättest Jonah jetzt erstmal quasi in irgendeiner anderen Variante beschrieben. Aber ich finde tatsächlich die Variante so, dass sie die erste ist, die auf, naja, die verschiedene trifft. Und dadurch quasi das Dream Team einfach schon mal so zustande gekommen ist, ohne dass die vier dann irgendwie wissen, was los ist. Weil du hast ja auch Alistair da schon durchs Bild huschen lassen. Insofern, ja, sehr gut. Er ist jetzt dann sicherlich auch drin. Weil das war ja...
Ich glaube, er ist an der Ladentür vorbei, außen vorbei gehuscht.
Ja, stimmt, das könnte natürlich richtig, weil ansonsten wäre wahrscheinlich gleich wieder richtig was los, wenn er sich natürlich an seinem angestammten Platz Freddy gegenüber sehen würde. Ja, sehr cool.
Ja.
Also das ist schon mal, ich bin da. Also ich weiß genau, was da abgeht. Und du hast es jetzt dann auch zeitlich schon verortet, was ich durchaus ganz cool finde, dass es quasi die Vorweihnachtszeit ist in irgendeiner Form, weil das passt irgendwie auch.
Ja, ich habe, also gut, die Vorweihnachtszeit war die Vorweihnachtszeit vor 2 Jahren, wie sie den Hund gekriegt hat, aber der ja ungefähr 2 ist und so weiter, ist es jetzt vielleicht wieder die Zeit. Also dachte ich auch, und die Tageszeit schien mir dann auch so, wie du es gesagt hast, also ich meine, die wird ja nicht irgendwie ansonsten so mitten unterm Tag ihre Sachen zubereiten, wenn sie mit Kundschaft rechnet, sondern eher früh morgens.
Ja.
Und sie ist dann sozusagen, die Jonah ist die erste Kundin, also das passt dann eben auch.
Richtig.
Dann haben wir den Tag noch vor uns. Kleiner Hinweis, liebe Leute, wir hatten euch ja gebeten, Hundenamen vorzuschlagen. Das weiß ich eben deshalb, weil ich mir die Folge nochmal angehört habe. Oh. Und ich habe auch Notizen gemacht, weil tatsächlich Hundenamen vorgeschlagen wurden. Tina hat Earl und Kumquat ins Spiel gebracht. Und Klaus, Freddy und Jack Black. Und dann dachte ich mir, Freddy ist cool. Freddy. Ja. Und Freddy hat dann auch noch gleich eine Namensherleitung bekommen. Ja, das fiel mir dann beim Schreiben ein. Und
das ist immer schön, wenn dann so alles, also was eigentlich erstmal bloß wie so eine allgemeine Idee erscheint, dann plötzlich merkst du so den übergeordneten Plan. Ach, deswegen habe ich diesen Namen so gut gefunden, weil das so und so ist. Ja, so. Da glaubt man ja fast an eine höhere Macht.
Ja, oder eine Astralleibreise oder sowas.
Man weiß ja nie. Und damit wissen wir auch schon, wer die Hexe war.
Die Mutter, ja.
Genau, die Mutter war auf jeden Fall eine. Und nun schauen wir mal, was denn da die, also ob Granny, die wird sicherlich ein bisschen was von ihr, also sie ist offensichtlich nicht ganz abgeneigt dem, was die Mutter da irgendwie so gemacht hat. Aber ich glaube nicht, dass sie fest in irgendeinem Zirkel ist, also sprich aktive Hexe, sondern sie, so würde ich sie jetzt einschätzen, sie weiß um Dinge. Aber sie ist eigentlich mehr so ein bisschen ein pragmatischerer Mensch, als dass sie dem jetzt mehr Aufmerksamkeit widmet oder so. Nun könnte es sein, dass das im Laufe der Geschichte ein bisschen anders wird, zumal sie ja jetzt auf der Seite der Geister gelandet ist.
Also das hast du dir eigentlich schon überlegt, ob sie am Ende der Geschichte erlöst werden soll oder ob sie uns erhalten bleibt?
Also ganz spontan würde ich denken, dass sie die Wahl hat, erlöst zu sein, aber einfach viel zu viel Spaß daran gefunden hat, sich mit solchen Dingen, also vielleicht auch mit Dingen, die quasi beide Welten auch so ein bisschen miteinander verbinden, dass sie zumindest erstmal freiwillig bleibt.
Ja, ich finde auch. Also ich glaube, wenn das jetzt auch noch so weitergeht, wir werden ja einfach, glaube ich, sehr viel Freude mit ihr haben.
Ich glaube auch. Und ja. Also ich habe ihren Charakter noch nicht so ganz ergründet, weshalb ich also in ihre Karte, die ich schon mal angelegt habe, jetzt noch sehr wenig reingeschrieben habe. Aber ich denke mal, da kommt noch einiges dazu. Die wird es bestimmt auch faustdick hinter den Ohren haben. Würde ich jetzt mal so spontan denken.
Ja, unbedingt, unbedingt. Wir haben ja jetzt aber auch noch Dinge, die wir vielleicht auch noch besprechen sollten. Oder nein, du hast ja Notizen gemacht. Ich habe ja keine Notizen, insofern please go for it. Und genau. Wenn dann noch Zeit ist, stelle ich meine spontan Fragen, aber die sind dann vielleicht auch inkludiert.
Das könnte natürlich sein. Also jetzt zu dem, was ich vorhin ja schon mal so grob angebracht habe, die Geisterkonvention und damit auch zu deinen Fragen. Also, ich bin der Meinung, dass es Punkt 1 so ist, dass eben durch ein plötzliches Ereignis, egal ob es sich um einen Unfall oder tatsächlich um sowas wie Mord handelt, wer so plötzlich aus dem Leben gerissen wird, da löst sich zwar der Geist vom Körper, aber eben nicht ganz. Und diese Verbindung hindert natürlich extrem, weil sie kann sich nicht da wegbewegen, wo der Körper ist. Und das wiederum lässt sich, da habe ich auch schon so eine gewisse Szene im Kopf, lässt sich auf eine Art lösen. Und da wir hier sowieso am Spoilern sind, ich würde mal denken, dass es dazu kommt. Ach so, dass das nächste nämlich auch ist, dass also Geister nicht, wie man es so landläufig kennt, einfach überall durchkommen. Also, weil ich finde, auch so die Frage, die man sich stellt, ja, einerseits können Geister durch alles durchgehen, warum fallen sie dann nicht durch den Boden? Ja, so. Und aus dem Grund habe ich mir überlegt, dass sämtliche Dinge und auch Menschen, Lebewesen, wie auch immer, die existieren, zumindest eine eine softe Barriere darstellen. Sie ist in der Lage, wenn sie etwas vehementer wird, diese Barriere zu durchbrechen und so zum Beispiel auch, das wird sie irgendwann feststellen, durch eine Wand durchzugehen. Mhm. Aber, und sie ist auf die Art und Weise zum Beispiel auch in der Lage, wenn es ein Lebewesen zulässt, in dieses Lebewesen irgendwie einzudringen. Nur ist dann eben die Frage, wie gut oder schlecht oder was auch immer ist das für so ein Lebewesen? Ich würde mal spontan sagen, dass es für normale Lebewesen, also inklusive normaler Menschen, die nichts mit irgendwelchen Hexereien oder so zu tun haben, eher schlecht ist. Also dass denen vielleicht einfach zum Beispiel schlecht wird und kalt und was auch immer. Dass aber jemand wie Alastair, weil er ja eine Meerkatze ist, wie wir irgendwann schon mal festgestellt haben, sprich eine Katze, die eigentlich totgeweiht war und der von Grannys Mutter mal das Leben gerettet wurde, deswegen ist er nämlich auch 123 Jahre alt, so etwas wie,
Moment, 123 Jahre, da passt das wieder zeitlich hin, dass es von der Mutter dann ist, also so Granny Smith ist ja irgendwie Anfang, Mitte 60,
genau.
Die Mutter war dann entsprechend,
die war 96, Ahnung, als sie gestorben ist. Das müsste doch eigentlich passen, oder?
Nee, weil dann ist sie ja 30 Jahre älter nur als ihre Tochter, ist ja nur 30, oder sowas.
30 Jahre älter, ja, stimmt. Genau. Ah, das war, mal wieder, es ist zu warm für solche Rechenaufgaben. Jetzt ist die, ja, okay, dann müsste sie, Na okay, dann ist er halt nicht nur nach 23. Wir schauen mal. Also sie wird auf jeden Fall, also die Mutter hat auf jeden Fall Alastair als sie selber noch ganz jung war, irgendwie vor dem Ertrinken in einem Sack, den jemand in den Fluss geworfen hat, gerettet.
Ja, okay, also dann so an die 100 wird er schon sein, weil die Mama ist ja jetzt auch schon ein bisschen tot. Also
die, ich fand jetzt die, einfach jetzt auch die Zahl 1, 2, 3 nicht schlecht, aber irgend sowas in die Richtung. Auf jeden Fall ist er unglaublich alt für eine Katze und hat eben gewisse Zusatzausstattungen. Wie dass er zum Beispiel Granny in sich reinlassen kann und sie tatsächlich, wenn er es zulässt, dann irgendwelche Dinge tun kann. Wir hatten ja schon E-Mail schreiben oder sowas. Müssen wir mal sehen, wie wir es technisch wirklich ausgestalten, ob das machbar ist. Aber vielleicht könnte Alastair tatsächlich mit seinen Krallen auf einer normalen Computertastatur, wenn wir jetzt einfach mal sagen, er ist in der Lage, einzelne Krallen so auszufahren. Und schauen wir mal. Also er ist ja eine Meerkatze, also kann er mehr als eine normale Katze, passt schon. Ja, und das ist das. Also Thema softe Barriere. Deswegen ist es auch so, dass sie sich auf den Boden sinken lassen kann, weil sie diese Barriere spürt und ebenfalls auch die Barriere des Sideboards spürt. Sollte sie sich aber ernsthaft zurücklehnen, wird sie plötzlich feststellen, dass sie mittendrin liegt. Und was ich ebenfalls auch noch ziemlich, einerseits gemein, aber ganz witzig finde, ist, dass dadurch, dass sie eben nicht einfach so durch Lebewesen durchgehen kann und diese anderen Lebewesen, sprich hauptsächlich auch Menschen, sie ja nicht sehen können, kann es durchaus passieren, dass irgendjemand einfach da lang geht, wo sie ist und sie wegkegelt. Und das, denke ich mir, könnte ein bisschen Slapstick bringen, aber es kann zum Beispiel auch zum Beispiel bedeuten, sie ist gerade irgendwo, wo was ganz wichtig ist und in dem Moment kommt irgendeiner um die Ecke und sie verliert das oder so, weil geht nicht. Ja, so. Ja, deswegen wäre Granny zum Beispiel auch in der Lage, wenn sie sich wirklich konzentriert, zum Beispiel auch eine Türklinke, die jetzt einigermaßen leichtgängig ist, zu greifen und diese auch tatsächlich ein bisschen, also wirklich auszuklinken. Und sie könnte theoretisch auch, wenn die Tür jetzt nicht besonders schwer ist, diese aufdrücken. Aber eben nicht jede Tür und erst recht keine abgeschlossene. Da müsste sie dann halt durch die Wand gehen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das ganz, ganz hilfreich ist, dass sie im Prinzip dadurch dann den anderen vielleicht auch irgendwie halt Wege öffnen kann, zum Beispiel einfach. Und dann, nochmal auf das Thema mit der Verbundenheit zu dem C zurückzukommen. Ich habe eine Szene im Kopf, wo letztendlich die sterblichen Überreste abgeholt werden und für sowas packt man die ja in einen Sack. So, und
oder in einen Sack, also Sack macht man, glaube ich, also ich glaube, es wird eher so mit so einem Metallsack, aber ich glaube, so ein Leichen, naja, keine Ahnung.
Was ich in den letzten Dingen, das sind eben diese undurchsichtigen, mehr oder weniger etwas dickere, so eher so wie Neopren oder was auch immer, also so dicke Plastiksäcke mit eben Reißverschluss. Und ich stelle mir eben vor, dass genau dieses passiert, also der Körper wird da und dann fängt einer an, diesen Reißverschluss hochzuziehen und zieht sie damit immer weiter irgendwie so hoch und sie befürchtet schon, dass sie letztendlich mit in den Sack gesteckt wird und versucht sich davon eben irgendwie davor zu drücken oder wie auch immer. Und irgendwann, weil er ja diesen Widerstand merkt, wer auch immer das ist, reißt er dann so mit Macht und das wiederum bewirkt eben, dass sie davon getrennt wird. Und dadurch ist sie dann plötzlich frei. Und ich denke aber, das könnte eine ganz nette Szene werden.
Ja, die könnte auf jeden Fall ziemlich abgedreht werden, würde ich mal
sagen. Wir sind ja hier nicht angetreten, um normale Sachen zu machen, oder?
Ja, oder aber, ich meine, dann könnte man, also ja, das Problem ist an so einem Leichensack, der wird ja wahrscheinlich auch von unten nach oben zugezogen, das heißt.
Ja, richtig. Also sie verschwindet erstmal so ein Stückchen drin, zieht sich dann irgendwie, stützt sich ab und versucht sich da raus und so. Also ich sehe das bildlich vor mir. Und er versucht immer hoch und es geht wieder runter.
Okay, ja. Oh, alternativ könnte man natürlich auch noch so in der Pathologie weil die wird ja auf jeden Fall, man rechnet ja wahrscheinlich direkt damit, das ist ja, dass er das nicht natürlich, also das ist offensichtlich, dass er das nicht natürlichen Todes gestorben ist.
Da hätte ich auch noch eine Idee.
Ja.
Also, das Thema Kette, Pfanne, Handabdruck. Die Person, die sie ermordet hat, hat sich letztendlich die gusseiserne Pfanne geschnappt. Und weil sie aus welchem Grund auch immer irgendwie das Innere dieser Küche schon so ein bisschen kennt, egal ob durchs Fenster gucken oder was auch immer, hat sie sich einfach mal überlegt, also die Person, wer auch immer, dass es quasi so aussehen soll, als ob Granny diese viel zu schwere Dings an der Kette zu hängen gehabt hatte, über dieser Nische. Und die Kette halt rausgerissen ist, dadurch Pfanne runter, Frau kaputt. Und um das eben herzustellen, weil eben dieses Ding zwar etwas locker ist, aber eben nicht ganz, musste die Person eben irgendwo draufklettern und musste sich mit der einen Hand abstützen, um mit der anderen Hand das Ding aus der Wand zu zerren. Weshalb also auch an der Kette noch so ein leichtes Glimmen vorhanden war. Also weil das ist tatsächlich die Körperwärme. Und dabei hat sie natürlich gewusst, sie stützt sich an dieser Wand ab und hat deswegen da, wo die Finger sind, drüber gewischt. Hat aber nicht dran gedacht, dass sie auf der Stirnseite einen Daumenabdruck hinterlassen hat. Und das wiederum weiß Granny und muss nun versuchen, es irgendwie Jonah zur Kenntnis zu bringen. Und diese wiederum muss irgendwie versuchen, das Ding gesichert zu kriegen, um es dann dafür zu benutzen, dass da jemandem auf die Spur gekommen wird. Und ich stelle mir ebenfalls vor, dass der, nennen wir es mal Dorfscheriff, was auch immer das für einer ist, ob das irgendein Constable ist oder so in der Richtung, ich weiß nicht wie, also so da müsste man nochmal gucken, wie die englische Polizei in solchen Dörfern dann da wirklich aufgestellt ist. Ich denke mal, das sind irgendwelche Constables, aber auf jeden Fall keine Detectives. Das wäre dann eher eben so wie bei Barnaby Corsten und so. Dementsprechend ist dieser, also vielleicht hat dieser Polizist irgendeine Missstimmung gegenüber Granny oder so, keine Ahnung, oder gegenüber der Oma, also sprich Mutter, sodass er einfach mal festlegt, bedauerlicher Unfall. Und Granny findet das natürlich fürchterlich, weshalb sie überhaupt auch auf die Idee kommt, das muss doch geklärt werden. Und ja, Jonah müsste man mal sehen, was sie für ein Verhältnis zu diesem Typen hat. Ja, das obliegt jetzt mal, sagen wir mal, deiner Idee vielleicht noch. Aber ich könnte mir vorstellen, dass also die Person, die letztendlich das da gemacht hat, möglicherweise in dem Dorf, also es ist ja Dorf, Örtchen, wie auch immer, durchaus irgendwie nicht ganz unbekannt ist, sagen wir mal. Also es ist nicht irgendwer. Und da ist dann eben jetzt letztendlich die Frage, ob es da irgendwelche Widerstände gibt, das aufzuklären zum Beispiel.
Verstehe. Also als Also ich meine, das Ding ist, der Polizist, also ich glaube, dass Jonah gute Kontakte zur örtlichen Polizei hat, weil sie ja zu allen guten Kontakte pflegt.
Genau, selbst zu den Grabsteinen.
Und Also das heißt, die kennt halt tatsächlich alle und jeden und sie war ja auch schon mal in der Küche und weil sie irgendwie vor einiger Zeit mit Granny ja auch mal ein Interview geführt hat.
Ja, stimmt.
Also wahrscheinlich schon mehrere, aber halt irgendwie vielleicht vor kürzerer Zeit wieder mal. Das heißt, die könnte sogar wissen, dass die Pfanne nicht an dem an der Kette gehangen ist.
Als sie das letzte Mal da war, nicht dran gehangen hat. Ja. Ja.
Und das heißt, ihr könnte das sogar schon so proaktiv in den Sinn gekommen sein.
Und dann könnte es tatsächlich so sein, dass die Bede, also sowohl Jonah als auch Granny, total entrüstet darüber sind, dass zum Beispiel der Dorfpolizist da völlig sagt, ja, na ist doch klar, Fall abgeschlossen. Irgendwie so. Und eben diese Unlogik da drin überhaupt nicht erkennt oder erkennen will.
Ja.
Ja. Das ist ja auf jeden Fall schon mal ein idealer Punkt, um zu handeln.
Das ist ein idealer Punkt zu handeln. Der Hund wird wahrscheinlich auch mal schon ein bisschen dann die Spur aufnehmen. Der wird dann da auch mal ein bisschen dran rumschnüffeln. Das ist natürlich dann für die echte Spurensicherung wäre das eine Katastrophe. Aber da es die ja dann nicht gibt, weil der Polizist meint, das ist ein tragischer Unfall gewesen, dann kann der Hund ja auch an der Pfanne schnüffeln.
Ja, richtig. Beziehungsweise
kann unter Umständen dann auch mal eine Geruchsspur entwickeln.
Also um das rausreißen zu können, muss man ja auch ein bisschen weiter oben stehen. Was also bedeutet, einer der Stühle, die mitten, also solltest du mal in dieses Projekt reingucken, da gibt es irgendwo, warte mal, unter, muss mal gucken, das ist unter, genau, wenn du unter Einfügen komischerweise guckst in Papyrus und da unter Grafikobjekte, dann kannst du dir den Bildkatalog aufrufen. Und in dem habe ich mal Grannys Küche mehr oder weniger gefunden. Und da ist mitten drauf, also quasi das, was du dann, wenn du es sehen kannst, siehst, was jetzt quasi von wo wir gucken, da ist eigentlich eine Wand. Und gegenüber der Tür nach draußen ist eben auch die Tür in den Flur.
Mhm.
Ja, das wäre ja, so. Also und deswegen ist im Prinzip das die Ecke von dem Sideboard, wo also eigentlich sowas wie ein Mülleimer steht. Und das passt ja auch. Man will irgendwas an dem Mülleimer machen. Oben drüber ist die Pfanne, wenn sie denn gehangen hätte. In dem Moment fällt sie runter und alles ist vorbei. Ja, und dementsprechend, und eigentlich stand die Pfanne nämlich immer auf diesem Tischchen rechts, wo eben die Blumen und sonst wie was, da hatte sie sie eigentlich so drapiert. Mhm. Und das weiß Jonah zum Beispiel.
Mhm. Ja.
Ja. Und dementsprechend, irgendeiner der Stühle muss benutzt worden sein. Und weil man sich ja üblicherweise auch keine Gedanken um irgendwelche, also möglich, also wenn man blöd ist, man denkt sich zwar, naja, ich hab ja keine dreckigen Schuhe oder so, aber wenn man auf diesen Sitzpolstern da irgendwie draufsteht, irgendwas bleibt da bestimmt. Ja, und da kann sicherlich
Freddy. Also selbst wenn er die hochklappt, wenn er die Polster hochklappt, aber da ist irgendwie.
Genau, zum Beispiel könnte auch ein hochgeklapptes Polster ja an eine Hose ranschlagen und da könnten zum Beispiel irgendwelche Haare eines anderen Tiers sich übertragen haben. Zum Beispiel. Und dieses Tier ist läuft Freddy auch irgendwann mal über den Weg. Also vielleicht ein anderer Hund oder eine andere Katze.
Ja.
Oder sowas. Das, oder eine Ziege.
Eine Ziege. Ein kleiner Zwergelefant.
Hatten wir nicht? Wir hatten noch kein Lebewesen, was wir mit aufnehmen sollen in die ganze Sache. Aber ein Hexenfluch. Und da wären wir ja mit Grannys Mutter auf jeden Fall schon mal so ein bisschen. Ist bloß die Frage, ob Grannys Mutter verflucht wurde oder ob sie jemanden verflucht hat. Aber das ist ja eigentlich auch egal. Erstmal.
Aber wir wissen ja immer noch nicht jetzt genau, Person X hat Granny Smith getötet. Das steht schon mal fest. Wir wissen aber nicht, wer Person X ist.
Noch nicht.
Und wir wissen nicht, warum er oder sie es getan hat. Und ich glaube, es ist ein Mann. Also ich bin mir sehr sicher, dass es ein Mann ist.
Ja. Spontan würde ich es auch sagen, es ist ein Mann. Na ja, nur gut, wir hatten doch irgendwie mehr oder weniger gesagt, und das wird sich, also das wäre jetzt meine Idee, dass Granny auch das natürlich irgendwie auffällt, was ja, keinem anderen auffällt.
Mit dem Rebecca.
Dass letztendlich die, also das Originalmanuskript von Rebecca, oder sagen wir mal so, der erste Entwurf vielleicht von Rebecca, wo möglicherweise sogar noch irgendwie eine andere Familie mit reinkam, die möglicherweise die Familie ist, die jetzt irgendwo besonders wertgeschätzt wird und da gar nicht gut wegkommt, und das wurde geändert und jemand will unbedingt diese dieses Dings haben, und zwar ist nicht das das Manuskript selbst in dem Laden, sondern es hängt irgendetwas oder hing, stand, wie auch immer, irgendetwas anderes in Grannys Laden, wo auf der Rückseite, jetzt mal ganz platt, eine Schatzkarte ist oder irgendein Hinweis darauf, wo dieses Dings zu finden ist. Und dann hätten wir gleich noch so ein bisschen...
Muss es denn so kompliziert sein? Ich glaube, die wohnt einfach doch über dem Laden und kann dann irgendwie von ihrer Wohnung, die über dem Laden ist, dann da runter in die Küche laufen.
Auch das.
Und hat wahrscheinlich das Manuskript oder sowas nicht im Laden, sondern in ihrer Wohnung. Und
oder so. Richtig, es weiß ja keiner, dass das, genau, es weiß ja keiner, dass es dieses Manuskript überhaupt gibt. Richtig, und deswegen wird auch das Fehlen natürlich nicht auffallen. Ja, sicher.
Ja.
Da ist jetzt meine Fantasie wahrscheinlich schon wieder ein bisschen zu kompliziert unterwegs.
Ja, ich glaube auch. Also gewisse Sachen sollten wir einfach nicht zu
ja, ja, stimmt.
Komplex
machen.
Es soll ja kein
so ein Ding werden, wie du üblicherweise schreibst, so mit 100.000 Wörtern. Ich glaube, ein bisschen weniger tut's auch.
Ja, bitte unbedingt.
Weil sonst kommst du ein bisschen in Schwulitäten, ne? Das sollte man heutzutage vielleicht gar nicht sagen. Aber egal, nur habe ich es gesagt. Ihr versteht, was ich meine.
Ja. So nur 100.000 Dinger, ja gut, wir wären ja dann nur 50.000 pro Nase. Egal, wir gucken einfach mal, was draus wird. Und wir sind ja immerhin jetzt schon bei irgendwie 2.500 Wörtern.
Ja, genau.
Also
es muss, ja, wir müssen dann in dem Tempo weitermachen, das steht es vorausgesetzt. Und da bin ich mir noch nicht so richtig sicher, ob ich das, vor allen Dingen müssen wir ja zwischendrin uns auch schon, denke ich mal, noch so ein bisschen absprechen, was die, was jetzt so den Fortgang der Geschichte anbelangt. Weil immerhin wollten wir ja eigentlich im Vorfeld plotten intuitiv
halt
einschlagen. Och, also wir machen die Gespräche mit dir darüber durchaus Spaß.
Ja, total, aber ich finde es super, darüber zu reden. Es fühlt sich so so entkörpert für mich an.
Ach so, okay.
Ich denke, das hat mit mir nichts zu tun. Reden wir einfach mal drüber und dann schreiben wir was ganz anderes. Also, aber es ist natürlich totaler Blödsinn, ja, klar, weil so wird es natürlich nicht funktionieren. Wir müssen.
Also vor allen Dingen, weil wir jetzt zu zweit sind, da muss irgendwie eine Planung rein. Ich bin ja auch immer so ein Mensch, der oft etwas kopflos unterwegs ist, aber ich glaube, bei sowas werden wir nicht drum hinkommen. Ja,
leider. Ich habe jetzt auch gerade wieder kürzlich, also eben vor ein paar Tagen, habe ich meine 100.000 Wörter ungeplottet wieder zu Ende gebracht.
Ja, ich weiß. Sagen wir mal, ich finde ja auch nach wie vor beides gut. Und selbst Stefan Waldscheid sagt ja, die Kombi ist eigentlich, sagen wir mal, das Winning Team. Wenn man sich grundsätzlich den Plan macht, wo soll es hingehen, dann ist man viel besser in der Lage, auf individuelle Situationen zu reagieren, weil man ja weiß, wie man die zu behandeln hat. Ja, und das fand ich also auch eine sehr gute Aussage.
Ja, und vor allen Dingen muss es halt immer aus den Figuren herauskommen. Also die Antworten sind eigentlich immer in den Figuren zu finden.
Du sagst es.
Und deswegen müssen wir wahrscheinlich einfach Granny und Jonah noch ein bisschen besser kennenlernen. Und natürlich Alistair und Freddy.
Ja.
Und wobei Freddy ist für mich schon.
Ja, du schon weißt, 1A den hast du ja, den hast du ja bei dir zu Hause sozusagen. Das ist leicht. Genau.
Das ist easy. Ja. Also ich glaube, das wird schon, aber du hast natürlich vollkommen recht. Wir müssen da schon ein bisschen geplanter vorangehen. Jetzt aber, da wir ja schon jetzt, die Stunde ist ja schon quasi fast wieder rum.
Ja, genau.
Jetzt müssen wir mal ein paar Dinge festlegen. Also, Ding Nummer eins. Was wollen wir in unserer nächsten Plotfolge machen? Weiterschreiben oder also jetzt mal ernsthaft wirklich an der Struktur arbeiten? Also es ist wahrscheinlich sinnvoller, auch wenn es mir keinen Spaß macht. Das würde ich lieber sofort weiterschreiben, aber vermutlich sollten wir jetzt ganz ernsthaft irgendwie zumindest mal das erste Drittel der Geschichte wirklich relativ detailliert, wann, was, wie passiert, durchplotten und dass wir dann sagen, okay, da können wir dann jetzt auch wirklich schreiben.
Das würde ich auch so sehen. Genau. Lass uns das so machen. Jetzt ist natürlich die Sache, das bedeutet, dass wir auf jeden Fall euch, ihr Lieben da draußen, in 2 Wochen dann die nächste Plot-Folge erstmal gönnen. Auch wenn das ja nun nicht jeder mag, aber wir brauchen das jetzt einfach mal und wir mögen es ja. Dementsprechend machen wir das einfach nochmal so. Also die nächste Folge hat definitiv auch wieder was mit den Plotten zu tun und zwar jetzt mit der etwas feineren Ausgestaltung der Ideen, die wir ja jetzt schon doch relativ umfangreich haben.
Genau, und wir beschränken uns aber tatsächlich jetzt mal so auf das erste Drittel oder sagen wir mal das erste Viertel der Geschichte, dass wir so ein Gefühl haben, dass wir die Figuren einfach noch besser kennenlernen und was jetzt dann nach dieser ersten Szene, die ja wirklich ein guter Einstieg ist, wie ich finde, also das würde jetzt so als Romaneinstieg funktionieren, diese beiden Szenen, denke ich, sehr gut.
Ja.
Aber da könnt ihr uns ja auch noch was dazu sagen, wenn ihr anderer Meinung seid.
Auch wenn ihr der gleichen Meinung seid, dürft ihr gerne was dazu sagen.
Auch das. Und und dann machen wir so weiter. Ich hätte jetzt aber auch noch, und ich weiß, das passt jetzt vielleicht, es passt aber eigentlich, passt das ganz hervorragend rein. Mhm. Ich hätte nämlich ein wunderbares Current Read.
Ja, sowas.
Deswegen könnte ich jetzt auch noch tatsächlich eine kleine Buchvorstellung
machen. Denn lass mich mal hier die Mats abfahren sozusagen und dann geht's gleich weiter.
Das Current Read Update. Einblicke in Leseerlebnisse von Schreibenden.
Ja, genau genommen habe ich sogar 2 Sachen und die eine ist eine Leseempfehlung, das Buch habe ich nämlich schon durchgelesen und es hat mir sehr, sehr, sehr großes Vergnügen bereitet und ich kann es jedem Einzelnen von euch und auch jeder Einzelnen schwer ans Herz legen. Dieses Buch ist wirklich, hat ein zauberhaftes Cover mit einer sehr plakativen 0 vorne drauf und heißt, die 0 ist auch nur eine Zahl, dreht sich um den Protagonisten Sino und ist das aktuelle Werk von Yours Truly Christian alias Christine Corbeau. Ich hatte es dir ja schon mal kurz geschrieben, aber ich wollte es dir einfach auch noch persönlich und ungefiltert sagen,
dass
ich echt total begeistert bin von dieser Story. Das ist die beste Null deiner Nullerreihe.
Okay, also und ich muss dir wirklich sagen, dass ich zwischendrin durchaus so ein bisschen mit mir gehadert habe, weil Sino es tatsächlich so ein bisschen geschafft hat, die Leichtigkeit nicht abhanden kommen zu lassen, aber das war durchaus schwer, ihn mal aus seinem ständigen Rumgedenke da mal so rauszuholen irgendwie. Und dadurch sind jetzt so die sonst ja relativ häufig vorkommenden skurrilen Situationen eben tatsächlich ein bisschen in den Hintergrund gerutscht. Aber, und du wirst lachen, ich lese die Geschichte auch gerade. Natürlich, weil ich habe mir das Buch natürlich ja auch gekauft, als es rauskam. Das macht man ja eben so. Dann war das so in meiner Bibliothek und ich hatte gerade irgendwas anderes beendet und scroll da so rum und plötzlich hat es sich geöffnet. Und dann dachte ich mir, das Buch jetzt wieder zumachen, das wäre kacke. Also habe ich dann angefangen zu lesen und es nimmt auch mich mit auf die Reise, obwohl ich es geschrieben habe.
Ja, es ist wirklich total schön. Ich hasse Wandern. Ich muss wirklich, also mit Bergen und mit
Wandern. Du sagtest ja, spazieren gehen geht, nur nicht wandern.
Ja, aber und Berge ist wirklich also ein No-Go für mich eigentlich. Aber ich habe richtig Bock gekriegt, diese Tour zu laufen. Ja. Also
kann ich dir echt empfehlen. Kann ich dir wirklich empfehlen. Ja, also auch wenn die so organisiert ist, weil ja, okay, das sind jetzt auch keine super viel Kilometer. Also gerade die ist wirklich eher darauf ausgerichtet, man geht relativ entspannt den Tag über was und ist nicht völlig ausgepumpt, wenn man zurückkommt. Das war ja auch die erste Tour, die wir überhaupt gemacht haben, damit ich für mich rausfinden kann, ist denn so eine von A nach B Wanderung überhaupt was für mich? Ja, mhm. Und danach war ich richtig angefixt und jetzt machen wir ja in diesem Sommer gleich quasi so eine Anschlusstour. Wir haben ja vorletztes Jahr hatten wir ja dann quasi diese ursprüngliche Tour von Sino bis zum Gardasee verlängert, auch wieder in Etappen. Und dieses Jahr machen wir dann jetzt, gehen wir vom Gardasee rüber nach Venedig und vielleicht treffen wir uns sogar mit Laura.
Ach, wie schön. Ja, das ist also ist total toll, aber jetzt lenkt nicht von meiner Geschichte ab. Die wirklich, sie ist berührend und sie ist witzig und lustig und sie hat nicht so diesen krassen Schenkelklopfer-Humor, der gerade so in Band 1 schon manchmal so durchschimmert. So wirklich so mit voll auf die 12. Das ist da gar nicht. Das ist deutlich subtiler. Das hat mir super gut gefallen.
Dankeschön.
Und es ging mir auch echt ans Herz und es ist wirklich rundum wunderbar zu lesen und kein einziger Cringe-Moment, sondern wirklich nur reines Wohlfühlen.
Ach, sehr
und
schön.
Ein paar Tränchen habe ich am Schluss dann auch noch vergossen.
Ja, also wirklich, das ist der Plan. Das ist natürlich der Plan.
Also, Chapeau, ich bin begeistert.
Hättest du es kommen sehen?
Ich habe es gehofft, aber ich habe ehrlich gesagt was anderes befürchtet.
Ja, gut. Also, das sind wunderbare Worte, die nicht spoilern, genau, weil ihr Lieben, das gibt's ja zu kaufen, ne?
Ja, und nee, es ist wirklich eine schöne Geschichte. Nur noch ein klitzekleiner Tipp mit Bezug auf unsere letzte Folge, als wir die Greta im Gespräch hatten. Mach mal einen richtigen Klappentext.
Ja.
Das ist nämlich jetzt echt keiner. Also nur so ein kleiner Pro-Tipp.
Ja. Das ist ja die alles schon fertig gewesen, als wir gesprochen haben.
Ja, aber du kannst es ja jetzt immer noch ändern. Das kann man ja immer, kann man auch tausendmal noch ändern.
Ja, da muss ich den Umschlag neu bestellen. Und
nein, das ist doch egal. Das ist doch scheißegal. Einfach nur die Beschreibung ist doch auf dem gedruckten Buch drauf. Okay. Ist es egal. Aber ich meine jetzt die Buchbeschreibung in den Shops, also in dem Shop, wo es zu kaufen gibt eben.
Okay. Na, in allen eigentlich.
Ja. Ja, eben, also siehst du dann.
Okay.
Musst es halt überall ändern, aber jetzt musst du dann halt erstmal schreiben, was auf dem gedruckten Buch drauf ist, ist doch völlig wurscht, weil dann haben es die Leute ja schon gekauft.
Auch wieder wahr.
Ja, also das ist ja egal. Aber das würde ich noch ändern. Also, aber wie gesagt, ganz großes Kompliment, wunderbares Buch, Leute, kauft es euch, ihr werdet es nicht bereuen. Und jetzt komme ich zu meinem eigentlichen Current Read. Mhm. Da kann ich auch noch nicht so wahnsinnig viel erzählen, weil da bin ich noch im ersten Viertel.
Okay.
Und es ist ein englischsprachiges Buch. Ich muss noch recherchieren, ob es es auf Deutsch gibt. Es heißt A Three-Dog-Problem, also ein Drei-Hunde-Problem. Und dann aber wird es The Queen Investigates a Murder at Buckingham Palace.
Sehr
ist
cool.
Wirklich so, es ist so abgedreht. Tatsächlich ist die Queen Ermittlerin in einem Mordfall im Buckingham Palace. Und es ist ich bin da durch Zufall, bin ich da drüber gestolpert, über dieses Buch und dachte mir, okay, also Cozy Crime will ich ja eben aus Gründen jetzt ein bisschen häufiger lesen, damit jetzt wir mit unserem Projekt da mal durchkommen und dann diese völlig abgedrehte Idee, dass die Königin die Ermittlerin ist.
Ja, da, da.
Es ist wirklich, und ich habe also sehr viel Freude daran bisher. Die Autorin ist S.J. Bennett. Ich werde es in die Shownotes packen und ich werde auch recherchieren, ob es das schon auf Deutsch gibt. Also das ist offenbar hat sie da auch mehrere Teile schon oder mindestens noch einen vorherigen. Und ich glaube, den ersten gibt es auf jeden Fall schon. Auch in der Übersetzung auf Deutsch. Das werde ich recherchieren und pack's dann in die Shownotes und es ist wirklich recht amüsant. Was mich nur ein bisschen irritiert daran, ist so die Erzählperspektive. Es ist tatsächlich eher so ein auktorialer Erzähler, also so ein allwissender Erzähler, der dann gerne mal in die Köpfe aller möglichen handelnder Personen reinspringt.
Ja, das ist nicht so mein Ding, stimmt, aber na gut.
Ist jetzt auch nicht so mein Ding, aber es ist offensichtlich hier, ich habe es jetzt schon in anderen Cozies auch gehabt, scheint es häufiger vorzukommen. Also wir machen das glaube ich nicht, jeder bleibt in seiner Perspektive, wir haben ja auch nicht zwei Perspektiven.
Ja, weil eben, ich finde ja auch gerade die Notwendigkeit, die eigenen Erkenntnisse von Granny zum Beispiel irgendwie in die andere Richtung zu bringen, die Schwierigkeiten, die sich daraus ergeben, die sind ja auch so ein bisschen Teil der Geschichte einfach. Und deswegen, ja, macht das Sinn, dass wir das so belassen, wie es ist.
Das denke ich auch und das ist mir eben bei der Queen-Ermittlerin aufgefallen. Die hat einen super interessanten Cast, das ist wirklich auch sehr viel Personal, die da was zu sagen haben und es kommen natürlich auch, was weiß ich, der Prinz Philip ist da noch dabei. Also die Geschichte spielt 2016, da lebte er ja auch noch. Und es ist so kurz vor, und was weiß ich, Theresa May war damals ja noch Ministerpräsidentin und sie war dann, weil ja die Ministerpräsidenten, nee, die doch Prime Minister, ja, genau, die Prime Ministers, die reisen ja dann traditionell immer im Sommer auch nach Schottland, auf Schloss Balmoral und besuchen dann die Queen. Und da gibt es dann eben auch eine witzige Szene, wie Theresa May dann eben auch da zu Besuch ist. Und naja, und dann passieren ja da 2016 auch noch so viele andere Sachen, also die US-Wahl, Trump, Brexit und so weiter. Das spielt dann da irgendwie auch alles so ein bisschen rein. Und das ist witzig. Also mal gucken, ob sie es durchhält. Ich bin ja noch ganz am Anfang, aber so das grundlegende Konzept finde ich sehr cool.
Cool. Also absolut. Du, also so die Idee, quasi eine so prominente und sagen wir mal, wenn man, also das, was man von ihr so sieht, hat ja auch so manchmal so ein bisschen was Miss Marpeliges. Also, weißt du, das kann ich mir so gut vorstellen. Ja, super.
Ja,
ja. Also erzähl das ist wirklich, unbedingt weiter nächstes Mal.
Werde ich machen und ich dachte, das muss ich jetzt heute noch erwähnen, weil es einfach wirklich so schön reinpasst, auch in den Kontext.
Ja, das stimmt allerdings. Und ich hätte beim nächsten Mal dann auch ein Current View sozusagen Update mal. Wir haben nämlich gerade vor kurzem einen Film gesehen, den ich auch ziemlich interessant fand, aber das will ich jetzt nicht hier noch so reinquetschen, das würde dem nicht gerecht werden. Genau.
Ach, noch eine andere Sache, kleine Frage, da könnten wir eventuell auch bei Gelegenheit mal drüber sprechen, aber nur falls du es auch siehst, hast du oder wirst du oder wirst du nicht die Umbrella Academy gesehen?
Was ist das?
Okay, ich bin mir sehr sicher, dass es dir gefallen wird. Das müsste wirklich absolutely your cup of tea sein. Das ist eine Netflix-Serie.
Ich habe kein Netflix.
Nein, okay, dann hast du es nicht gesehen. Okay, es ist eine Netflix-Eigenproduktion und es ist vergiss es. Brauchen wir gar nicht weiterreden, weil wenn du es eben nicht kennst, dann brauchen wir nicht drüber reden.
Tja, wer weiß, so in 5 bis 10 Jahren wird das vielleicht auch an andere Sachen relizenziert. Man kann ja nicht, man muss ja nicht die Hoffnung aufgeben.
Nein, muss man nicht. Also das auf gar keinen Fall. Hoffnung aufgeben ist nie eine Option. Nee.
In der Tat. Und das ist ein prima Schlusssatz, finde ich. Und deswegen schmeiße ich mal unser Outro an und wir sagen einfach mal Es hat uns wieder viel Spaß gemacht. Also mir zumindest hat es viel Spaß gemacht.
Mir auch.
Unbedingt. Ich hoffe, euch da draußen auch. Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal.
Ich freue mich. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.